Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast zu der Neuauflage in 2025. Lange nichts gehört. Und jetzt auch, ja, ganz, ganz neues Format, was wir hier angehen wollen mit einem neuen Host, den ich euch vorstellen möchte. Also ihr hört jetzt in der Zukunft nicht mehr nur von mir, sondern primär von dem Thorsten. Hi Thorsten.
Hi, ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich sehr auf unseren gemeinsamen Podcast. Und mein Name ist Thorsten. Ich bin der Gründer von Hans Ranke. Und ich werde das Ganze hier so ein bisschen aus der Markenperspektive mit begleiten und auch entsprechende Fragen stellen.
Genau. Ja, das ist ja ein Podcast, der sich an euch als Brand Owner richtet. Und wir glauben, dass mit dem Thorsten einfach eure Perspektive nochmal so ein bisschen klarer wird. Und er die richtigen Fragen stellen kann, die eben auch euch durch den Kopf gehen. Ja, und Thorsten, worum soll es heute in der ersten Episode gehen?
Heute geht es natürlich um eins der wichtigsten Themen, und zwar die Conversion Rate. Und dazu will ich dich ganz gerne am Anfang erstmal fragen, warum spielt die Conversion Rate Optimierung denn überhaupt für Amazon Listings heute so eine wichtige Rolle?
Ganz, ganz genau. Ja, Conversion Optimierung ist eins unserer oder unser täglich Brot, würde ich bald sagen, ja, was wir für unsere Brands begleiten. Und zwar, ja, warum wird es immer wichtiger? Ihr wisst, der Wettbewerb auf Amazon wird nicht geringer, ja, was wiederum dazu führt, dass CPCs steigen, ja, und dem kann ich nur entgegenwirken, wenn ich es irgendwie schaffe, aus den Klicks, den ich bekomme, ja, mehr rauszuholen, ja, dementsprechend die Conversion Rate zu steigern. Und das führt halt eben dazu, wenn es uns gelingt, ja, dass wir so einen Multiplikatoreffekt schaffen. Also indem wir einfach die Conversion Rate erhöhen, senden wir dafür bessere Relevanzsignale an Amazon, ja, indem wir einfach aufzeigen, okay, bei Keyword XY funktionieren wir jetzt besser als vorher. Das wiederum führt dazu, dass uns Amazon natürlich auch in der organischen Sichtbarkeit uns bessere organische Sichtbarkeit verleiht und bessere organische Rankings, aber auch einfach generell unsere Ads-Ausspielung verbessert, ja, indem halt eben diese Relevanz gegeben ist. Und das führt dazu, dass wir bei gleichen Kosten, gleichen Advertising-Kosten, sowohl mehr Absatz generieren durch mehr organische Sales, als auch durch einfach profitablere Ad-Sales. Ja, und von daher ganz zentral in den aktuellen Zeiten, sich ja fortlaufend um die Conversion Rate Optimierung zu kümmern.
Ja. Ja. Also am Ende des Tages, die Conversion Rate ist halt der wichtigste Hebel, um profitabler zu werden, um so profitabel wie möglich handeln zu können.
Definitiv. Und überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja.
Ja.
Genau.
Ja. Dann ist natürlich die Frage, das ist natürlich super, jeder möchte das erreichen, aber wie macht man das am besten? Also wenn du eine Roadmap definieren und priorisieren würdest, ich sag mal von der Asien-Auswahl über den Zielkorridor bis hin zur Conversion Rate, wirklich Optimierung am Ende, wie würdest du vorgehen? Was sind da die wichtigsten Schritte?
Genau, ja, Zielkorridor ist ganz wichtig, den müssen wir erstmal definieren. Und wie können wir den definieren, beziehungsweise für welche A sind es überhaupt? Das ist der Schritt, der noch davor kommt. Ja, und zwar würde ich erstmal hergehen, würde mir im Seller Central einfach über Statistik und Berichte in Export ziehen, schauen, ja, wie viel Traffic habe ich aktuell bei meinen ASINs? Ja, wie viel Traffic habe ich? Wo liegt meine aktuelle Conversion Rate? Das ist immer so ganz interessant tituliert, Einheiten pro Sitzung in Prozent, nennt es Amazon. Ja, wo liegt die aktuell? Und dann ganz wichtig, erstmal mir eine Benchmark einzuholen. Ja, und zwar könnt ihr über die Advertising-Konsole die Category Insights aufrufen und seht da, wie die Kategorie im Durchschnitt performt, also wie die durchschnittliche Conversion Rate in eurer Kategorie ist. Ja, wenn ihr da seht, ja, okay, meine Asin XY hat jetzt extrem viel Traffic, ist aber im Conversion Rate Average unter dem Wettbewerb, dann wisst ihr, okay, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Ja, aber auch unabhängig von dem Kategoriedurchschnitt, ganz einfach die Produkte, die extrem viel Traffic haben, also die irgendwie auf Kundenseite implizieren, dass das Produkt scheinbar relevant ist, gekauft werden möchte, aber hintenrum nicht konvertieren. Ja, das sind die Low-Hanging Fruits, die wir erstmal abräumen müssen. Also da, wo wir einfach schon Traffic generieren, aber die Kunden nicht zum Kaufabschluss bringen. Ja, und da einfach zu selektieren, zu priorisieren, ASINs auszuwählen, die man halt eben dann priorisiert angehen möchte, das ist der erste Step. Ja, und dann geht es im zweiten Step einfach darum, eine Reihenfolge festzulegen, was möchte ich jetzt oder was sollte ich als erstes testen? Ja, was sollte ich mir nachgelagert anschauen. Und so ist auch der Podcast heute aufgebaut. Und die Reihenfolge ist unserer Meinung nach, ja, wie wir bei unseren Kunden die besten Erfahrungen gemacht haben oder auch eben dann diese Low-Hanging Fruits gepflückt haben am schnellsten, ist natürlich im ersten Step mit dem Hero-Image, ja, mit dem Titel, mit der gesamten Bildstrecke, A-Plus-Content, Brand-Story und natürlich auch mit der Variantenlogik, ja. Klar ist der Preis auch ein Faktor, ja, aber das wollen wir uns heute jetzt nicht so im Detail anschauen. Genau, dann geht's einfach drum, vorhin wieder Stichwort Zielkorridor. Wenn der Zielkorridor dann definiert ist, in dem wir rein wollen, ja, die Ziel-Conversion-Rate, dann einfach ins Testing zu gehen, zu schauen, wie kann ich jetzt halt eben bei den vorher genannten Aspekten überall Prozentpunkte rausholen und dann ASIN für ASIN dahin führen, wo ich sie eben haben will. Na, das ist ja unsere Roadmap, wie wir da vorgehen würden, ganz genau.
Ja, ja, also wie du schon sagst, am Ende muss getestet werden, aber davor ist erstmal wichtig, dass man die Reihenfolge, die ihr identifiziert habt, als, ich sag mal, zielführenden Faktor vor allen Dingen umsetzt. Das heißt, du hast gerade schon Hero-Image gesagt, Titelbild, Bildstrecke, A-Plus-Content, Brand-Story. Lass uns doch die Themen einfach mal nach und nach durchgehen, ein bisschen erläutern, was da die wichtigen Themen sind oder die wichtigen Aspekte. Und vielleicht als allererstes mal, was macht denn für dich ein starkes Hero-Image aus? Und vor allen Dingen, wo ziehst du Grenzen, um Risiken zu vermeiden?
Genau. Ja, ganz wichtiges Thema. Risiken vermeiden heißt im Endeffekt erstmal zu schauen, dass wir nicht über die Grenzen hinaus schießen und riskieren, dass Amazon uns da flaggt und unser Produkt ausblendet. Deswegen generell, wenn ihr Hero-Images ändert, immer beobachten, ob Amazon das Ganze akzeptiert, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, gerade bei Produkten, die halt eben entsprechend hohes Volumen haben, als wenn Amazon dann mal ein paar Stunden oder schlimmstenfalls noch länger euer Produkt inaktiv lässt, nur weil irgendwie das Hero-Image nicht mehr den Guidelines entspricht. Ja, also da immer langsam vortasten, generell bei AB-Tests, wenn ihr die einstellt, wird das Hero-Image eh vorher geprüft. Heißt, wenn es nicht akzeptiert wird, dann geht es gar nicht in den Test rein. Heißt, da kann dann nichts passieren. Aber genau, wenn ihr die Bilder so anpasst, immer beobachten und nicht zu sehr nach vorne pressen. Ja, also da ist das Thema einfach das auszunutzen, was Amazon uns ausnutzen lässt, ja, also immer zu sagen, wir müssen diesen weißen Background halten, wir können aber ein bisschen rumexperimentieren mit dem, was wir am Produkt um das Produkt herum platzieren. Da werdet ihr auch sehr viele Beispiele finden in eurer Kategorie, das machen viele schon wirklich sehr hart am Limit, manche kriegen auch Bilder durch, wo ich sage, das ist ein Wunder, dass es der Algo noch nicht aufgedeckt hat und da, wo ich dann nie wieder was dran anpassen würde, wenn ich so ein Bild live hätte, ja, aber generell unabhängig davon, ja, würde ich jetzt gerne mal auf drei wissenschaftlich fundierte Effekte eingehen, die man an der Stelle beachten muss. Und zwar generell fällt es uns Menschen immer leichter, Produkte oder Objekte aus dieser kanonischen Perspektive, also aus kanonischen Ansichten zu erkennen. Ja, und deswegen macht es immer Sinn, mal verschiedene Produktperspektiven zu testen. Also zum Beispiel so eine Dreiviertel-Ansicht, ja, einfach verschiedene Winkel, auch mit verschiedenen Schattenstellungen, einfach um so ein bisschen dem Kunden sofort ein Gefühl zu geben, ja, unterbewusst, ja, also wir nehmen es gar nicht bewusst wahr, aber unterbewusst wirkt es halt eben, wenn es ein bisschen dynamischer ist, besser und führt eher zum Klick, als wenn das Produkt jetzt irgendwie nur in der Frontalansicht platziert wird. Also da einfach mal ein bisschen mit rumspielen, ja, ganz basic, aber natürlich. Und dann zwei weitere Effekte, die so ein bisschen gegenteilig sind, aber auch immer sehr produkt- oder kategoriespezifisch. Und zwar hast du auf der einen Seite diesen Isolationseffekt, ja, das heißt, wenn du es schaffst, bei deinem Produkt ein unterscheidendes oder ein ganz relevantes Merkmal herauszuarbeiten. Das, wo du auch vielleicht vorher recherchiert hast, indem du Review Mining betrieben hast, also deine Rezensionen mal durchgeschaut hast oder generell eine Research gemacht hast, was Kunden bei dem Produkt besonders beachten. dieses Merkmal halt eben ganz speziell herauszustellen. Also jetzt nicht zu versuchen, irgendwie mit einem Hangtag, was du an das Produkt dranhängst, jetzt all deine USPs aufzulisten, sondern irgendwie versuchst, das Bild so zu erstellen, dass es diesen einen Aspekt herausarbeitet. Ja, der dann halt eben beim Kunden auch im Kopf bleibt, der halt eben dann da zum Klick und bestenfalls auch den also die Kaufentscheidung herbeiführt. Ja, also das ist ein Aspekt. Auf der anderen Seite, es ist aber trotzdem in anderen Kategorien auch wichtig, diesen sogenannten Completeness Cue zu erreichen. Also dass Kunden einfach, wenn sie zum Beispiel jetzt einen Briefkasten kaufen, ja, von vornherein sehen, es ist alles dabei. Ich habe schon mein Montagematerial, ich habe wirklich, wenn ich das Produkt kaufe, alles in der Hand, um halt eben das umzusetzen, was ich damit machen möchte. Ja, also ganz wichtig, immer abhängig von dem Produkt zu schauen, was sind jetzt hier die psychologischen Effekte, die ich mir zunutze machen kann. Ob es dann, wie gesagt, ein Aspekt ist, den ich hervorhebe, oder einfach das Gefühl beim Kunden, Vollständigkeit mit diesem Kauf zu erreichen, ja, um halt eben diese Kaufunsicherheit ein bisschen rauszunehmen. Ja, das sind wichtige Aspekte, die man auch bei dem Hero-Image abseits jetzt von allem, was man da halt eben machen kann, hin zu, wie gesagt, Hangtags, irgendwelchen Text-Overlays, die Amazon eigentlich nicht so gerne sieht, lieber so ein bisschen versucht, irgendwie in die Richtung zu optimieren. Ja, genau. Und da ganz wichtig, setz AI ein, ja, was du mittlerweile mit Nano Banana, ja, von Gemini erstellen kannst. Das ist Wahnsinn. Ja, also da einfach mal vielleicht vorher mit ChatGPT eine Research machen. Worauf kommt's an? Ja, was sind die Aspekte, die dem Kunden wichtig sind? Und dann wirklich die Bilder einfach umsetzen zu lassen von der KI. Und wie gesagt, wir machen da die besten Erfahrungen aktuell mit Nano Banana. Ja. Er kann dir dann auch in kurzer Zeit viele, viele Testalternativen liefern, ohne dass du da irgendwie noch großes Design-Know-how brauchst oder halt eben Designer beschäftigen musst.
Ja. Ja. Auf jeden Fall auch ein super wichtiger Punkt. Also da kann ich auch von meiner eigenen Erfahrung sprechen. ChatGPT ist super, um zu sprechen, um zu kommunizieren, um Ideen zu sammeln, aber nicht unbedingt das beste Tool, um Bilder zu generieren. Und das hat der eine oder andere vielleicht schon gemerkt. Aber Nano Banana ist da auf einem ganz anderen Level unterwegs und damit kann man wirklich hervorragende Produktbilder machen. Also an der Stelle, wer es noch nicht gemacht hat, traut euch ruhig, experimentiert mal ein bisschen mit der KI rum. Da kann man wirklich tolle Dinge mit erreichen. Und am Ende des Tages sind wir natürlich hier, um weitere Fragen zu klären, um weitere Themen zu besprechen. Und deshalb würde ich sagen, machen wir da auch direkt mal weiter. Denn am Ende des Tages ist ja der nächste Schritt dann, ja, den richtigen Titel zu finden. Also im Testprozess zu sagen, wie muss der Titel gestaltet sein, damit die meisten Leute überzeugt werden, sich das überhaupt anschauen. Und vor allen Dingen, welche Rolle kann denn auch dabei die KI spielen?
Genau. Ja, Titel, der nächste Aspekt unserer Roadmap. Und da ist ganz, ganz wichtig, auch zu testen. Ja, also AB-Tests zu machen, um einfach herauszufinden, mit welchem Titel schaffe ich es auf der einen Seite, die Click-Through-Rate zu erhöhen. Ja, also einfach mehr Kunden von der reinen Impression auch zum Klick zu bewegen und aber auch dann den Warenkorb-Abschluss herbeizuführen. Und da ist ganz, ganz wichtig, immer nur ein Element zu testen. Ja, nicht irgendwie einen ganz neuen Titel ins Rennen zu werfen, sondern immer einzelne Elemente herauszunehmen, die zu testen und dann auch nachher zu dokumentieren, was jetzt wirklich den Uplift herbeigeführt hat. Ja, wenn du jetzt einen Titel komplett neu erstellst, ja, und sämtliche Aspekte da aufführst, also sämtliche neue USPs irgendwie unterbringst, die ganze Struktur veränderst, dann weißt du nachher gar nicht, okay, was hat jetzt irgendwie zum Uplift oder zum Downside geführt im schlimmsten Fall. Ja, und deswegen immer nur einzelne Aspekte testen, ganz wichtig. So, auch hier wieder Thema wie vorher, AI Research, Review Mining, schauen, was kommt bei deinen Kunden aktuell schon gut an. Ja, was ist aber natürlich vielleicht auch ein Retourenfaktor, um die sofort zu entschärfen. Ja, also da einfach zu schauen, was kann ich mit meinen Daten, die ich aktuell in den Reviews habe, da schon anstellen und auch hier, wie gesagt, in die Research zu gehen. Was ist Kunden hier in dieser Produktkategorie, bei diesen Produkten immens wichtig? Ja. Genau, dann auch hier wieder so ein paar wissenschaftliche Aspekte, Effekte, ja, und zwar, was wir ganz oft sehen, ist dieser Priming-Effekt, indem wir, wenn wir auf Amazon eine Suche starten, ja, schon irgendeinen Begriff im Kopf haben für ein Produkt, ja, dann suchen wir auch automatisch in dem Produkttitel nach diesem Begriff. Und um das jetzt mal in die Praxis zu bringen, ja, wenn wir zum Beispiel einen Sahnespender verkaufen, ja, den ich vielleicht als Sahnespender identifiziere und danach suche, nach diesem Begriff, ja, gibt es aber viele, die das Produkt unter Sahne-Siphon kennen oder Sahne-Bereiter. Ja, und da einfach in die Research auch zu gehen, nach welchem Keyword wird jetzt am häufigsten gesucht, ja, beziehungsweise bei welchem Keyword funktioniere ich vielleicht am besten? Wenn jetzt der Wettbewerb irgendwie mit Sahne-Spender extrem stark dasteht, ja, aber ich dann vielleicht es schaffe, indem ich die Kunden abhole, die dann eher den Sahne-Siphon im Sinn haben, wenn das Suchvolumen jetzt in dem Fall auch irgendwo relevant ist, dann macht es vielleicht Sinn, das mal zu testen. Ja, also Priming heißt immer, ich habe vorher schon irgendwie einen Begriff, den ich eingebe im Kopf, also den ich auch in die Suchleiste eingebe, so, und den dann logischerweise irgendwo präsent im Titel unterzubringen und die mal zu testen, diese verschiedenen Begriffe, immer interessant. Ja, oder halt eben auch mehrere Begriffe, ja, was natürlich auch Teil der SEO-Optimierung ist, von daher sollte das eh der Fall sein, ja, mehrere dieser Begriffe irgendwo unterzubringen, ohne jetzt Keyword-Bashing dazu zu betreiben und das Keyword-Stuffing zu betreiben, also zu viele da unterzubringen und irgendwie doppelt und dreifach das aufzuführen. Macht Sinn, einfach diesen, ja, diesen Effekt zu nutzen. Das auf der einen Seite. Dann Social Proof and Authority. Ganz, ganz wichtige Aspekte, die im Titel immer unserer Erfahrung nach zu einem Uplift führen. Ja, also Zertifikate, wenn es denn wirklich Zertifikate sind, die man erwähnen darf, die auch angesehen sind. Ja, in Form zum Beispiel von Testsieger-Formulierungen, also Testsieger 2025, ja, ist zum Beispiel eine Formulierung, die wir häufig testen, wenn es wirklich irgendwie von Dritten autorisiert wurde. Genau, sowas einzubauen. Made in Germany wird mittlerweile von Amazon nicht mehr so gerne gesehen, wird teilweise geht es noch durch, teilweise wird es dann aber auch deswegen abgelehnt. Ja, sind aber alles Aspekte, die im Titel zum Uplift führen. Ja. Dann ein Bias, den man sich zunutze machen kann, was auch ganz interessant ist. Also generell wirken Zahlen natürlich in einem Text immer stärker heraus. Also Zahlen fallen auf. Ja, aber der Unterschied ist da nochmal. Wenn ich Zahlen einbaue, schaffe ich es dadurch, indem ich Dinge ganz präzise definiere. Also zum Beispiel sage, das Produkt ist 2,5 Millimeter. Dick, ja, anstatt dass ich jetzt vielleicht angebe, keine so genaue Angabe oder 2,53 Millimeter zum Beispiel, ja, das gibt dem Kunden das Gefühl, dass es einfach glaubwürdiger ist und irgendwie professioneller dasteht. Also dieser Effekt, den Zahlen auslösen können, wenn sie ganz präzise definiert sind, ganz präzise angegeben sind, der ist immens und sollte getestet werden. Ja, das ist ein Aspekt, was wir gerne sehen, also generell einfach Zahlen einzusetzen, in welcher Form auch immer, ja, weil die einfach herausstechen. Dann diese Zielkongruenz zu schaffen. Ja, also wenn ein Kunde nach einem Produkt sucht auf Amazon, dann hat er irgendwo im Sinn, damit ein Problem zu lösen, in welcher Form auch immer. Oder irgendwie das Produkt in irgendeiner Form anzuwenden. Also wenn ich zum Beispiel eine Pfanne kaufe, ja, dann ist mir wichtig, dass die für Induktion geeignet ist. Ja, so. Oder ein Topf, der spülmaschinenfest ist. Also einfach diese Aspekte nochmal zu beleuchten, einfach zu hinterfragen, was will der Kunde mit diesem Produkt machen? Ja, und wie kann ich es halt eben in dem Titel sofort so darstellen, dass er weiß, okay, funktioniert. Und da auch einfach wieder Konkurrenz zu schaffen von der Erwartung zu dem, was wir halt eben bieten. Ja.
Ja.
Genau. Das sind so das die wichtigsten Punkte.
Ja. Also der Kunde muss auf einen Blick sehen, worum geht's, welche Details kann er rausziehen. Er will möglichst schnell wissen, was kann das Produkt für mich, für mein Problem lösen. Und da ist der Titel natürlich wichtig, um das Ganze in Textform darzustellen, prägnant und kurz. Aber wie wir auch wissen, danach geht es um Bilder. Man schaut sich die Bilder an, man möchte möglichst viel Details über die Bilder auch rausziehen können. Und das muss ja möglichst gut gestaltet sein. Das heißt, am Ende des Tages sind die Bilder natürlich auch sehr, sehr wichtig, um zum Kaufabschluss zu kommen. Und da ist dann die Frage, wie sollte das aufgebaut sein? Also in welcher Reihenfolge, wie sollte eine überzeugende Bildstory aussehen? Und auch da kann KI tatsächlich da wieder helfen, möglicherweise auch bei Briefings oder bei der Research, um überhaupt rauszufinden, was sollte auf den Bildern zu sehen sein, wie sollte es gestaltet sein, wie sollte die Reihenfolge aussehen.
Genau. Ja, AI führt keinen Weg dran vorbei, sowohl auf der Research-Seite als auch auf der Erstellungsseite mittlerweile. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, welche Tools da aktuell vorweggehen, aber da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren noch wahnsinnige Entwicklungen sehen. Aber generell erstmal auch so ein bisschen wieder rein in die Psychologie. Ja, wir haben hier zwei Layers. Ja, und zwar auf der einen Seite irgendwo die Kognition und das Lernen, ja, die Aspekte, die wir abdecken müssen, also dass Kunden im Endeffekt sofort verstehen, was ist es für ein Produkt, was kann das Produkt, und auf der anderen Seite müssen wir irgendwo rein in die Entscheidungspsychologie, also müssen es schaffen, herauszustechen im Wettbewerbsvergleich und müssen halt eben dem Kunden die richtigen Akzente setzen, um sich für uns zu entscheiden, für das Produkt zu entscheiden. Ja, und auf der ersten Seite, ja, also wie gesagt, was die Kognition angeht, machen wir einfach die Erfahrung, oder es ist einfach wissenschaftlich belegt, dass Bilder in Kombination mit kurzen Textblöcken, mit Bullet Points, sehr viel besser verstanden werden, als wenn wir jetzt irgendwie Textblöcke einbauen. Ja, also wirklich kurz und prägnant, dann auch damit zu arbeiten, Hervorhebungen in Form von Fettmarkierungen, Unterstreichungen zu nutzen, einfach um die wesentlichsten Aspekte sofort scannbar zu machen. Ja, also wir scannen, wenn wir die Produktdetailseite durchsuchen, ja, die verschiedenen Bilder uns anschauen, dann scannen wir das erstmal. Wir swipen es so schnell durch und uns stechen nur bestimmte Aspekte ins Auge. Und da muss es uns gelingen, sofort die wichtigen Aspekte zu kommunizieren und die Kunden halt eben damit abzuholen. Ja, und dann natürlich, also erstmal, wie gesagt, geht es ums Understanding. So, und dann im zweiten Schritt die Entscheidung herbeizuführen für unser Produkt. Da müssen wir halt dann wirklich schauen, wie schaffen wir es, uns auch im Vergleich mit dem Wettbewerb zu behaupten. Ja, und da ist es ganz wichtig, dass wir auch hier wieder irgendwo messbare, überprüfbare Angaben machen, auch hier wieder Social Proof nutzen, also die Faktoren, die auch im Titel wichtig sind, werden hier auch wieder wichtig, einfach in der Bildsprache. Ja, also wenn wir jetzt sagen, ja, wir sind Testsieger 2025, dann müssen wir schauen, dass wir ein Social Proof Bild reinbringen, wo wir halt irgendwie das Zertifikat zeigen und erklären, welche Stelle uns zertifiziert hat. Ja, ganz wichtig, das einfach nochmal zu untermauern und auch hier Unsicherheiten zu reduzieren. Ja, indem wir halt einfach zeigen, Produkt ist kompatibel mit, ja, im Lieferumfang, was wir vorhin angesprochen haben, ja, Beispiel Briefkasten, ist das Montagematerial enthalten. Ja, also Unsicherheiten zu reduzieren, Risiken abzuwälzen, ja, also einfach aufzuzeigen, was haben wir für Sicherheitsfeatures, Garantien. Natürlich immer wichtig für Amazon, dass man die Garantien irgendwo drauf beschränkt, ja, zum Beispiel Antikorrosion oder sonst was, ja, also wirklich nicht jetzt irgendwie sagen, einfach Garantie auf alles, sondern das irgendwie konkret zu formulieren, damit man von Amazon da nicht irgendwo abgestraft wird, ja, aber auch was man einbringen kann. Und dann diese narrative Transportation, heißt, was wir vorhin auch angesprochen haben, Kunde sucht nach dem Produkt, um irgendwie ein Problem zu lösen. Ja, und da eine kleine Story reinzubringen, ja, vorher, dann Produktanwendung, dann nachher. Ja, das irgendwie bildlich darzustellen, um einfach diesen Output zu zeigen. Ja, ganz, ganz wichtiges Keyword Output, ja, der sollte irgendwo sichtbar sein. Ja, aber auch auf der anderen Seite, wir sprechen immer von Conversion Rate Optimierung. Ja, bessere Conversion Rate ist aber auch nur dann gut, wenn die Retourenquote nicht gleichzeitig mit in die Höhe schießt. Ja, also von daher das Erwartungsmanagement und halt eben Retouren möglichst zu vermeiden, indem man halt Dinge, ja, anspricht, Dinge erläutert, die häufig zu Retouren führen, auch extrem wichtig. Ja, weil, wie gesagt, mir ist lieber, wenn jemand, der etwas anderes erwartet, und uns kaufen würde, wenn wir es halt so kommunizieren, wie wir es kommunizieren wollen, der aber nachher dann wieder kommt und das Produkt zurücksendet. Das wollen wir eben nicht. Und da ist uns lieber, dass wir sagen, ey, das können wir nicht, ja, und deswegen kauf lieber nicht. Ja, also von daher geht es nicht immer nur um Optimierung der Conversion Rate, sondern auch sich diese Käufer vom Leib zu halten. Ja. Und das sind so die wichtigsten Aspekte, was die Bilder angeht. Natürlich kann man jetzt viel spekulieren über Bildreihenfolge, was ich jetzt wie wo platziere. Aber da geht es wirklich drum zu testen. Ja, also alles, was wir hier besprechen, muss getestet werden. Wir können jetzt hier natürlich viele wissenschaftliche Belege dafür liefern, ja, was halt eben funktioniert oder eben unsere eigene Erfahrung preisgeben. Aber es ist trotzdem bei jedem Produkt, bei jeder Kategorie individuell und muss über AB-Tests dann auch ja, herausgefunden werden, ob es entsprechend für das Produkt auch funktioniert. Ja, von daher ganz wichtig, testen, testen, testen.
Ja. Wie du schon sagst, testen ist immer wichtig, weil am Ende des Tages niemand hat die Weisheit vollumfänglich in sich gepachtet, sage ich mal, und weiß genau, was funktioniert, sondern man muss sich immer anschauen, funktioniert A oder B. Aber du hast hier schon einen ganz wichtigen Punkt auch gesagt, was einige vielleicht unterschätzen werden. Denn es ist nicht nur wichtig, die Eigenschaften des Produkts in einem Text zu beschreiben, sondern vor allen Dingen die Nutzer abzuholen, indem man die wichtigsten Eigenschaften in einer klaren Bildsprache kommuniziert. Also nicht einfach nur schöne Bilder machen, wo einer die Pfanne irgendwie vor eine schöne Wand hält und dann danach auf einmal auf einem Ceranfeld oder ähnliches und man nur sieht, wie es denn angewendet ist und wie es schön aussieht. Denn wir wissen alle, die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen wird immer geringer. Das heißt, wir wollen möglichst einfach, möglichst schnell eine Entscheidung treffen. Und die meisten tun das, indem sie sich Bilder anschauen. Das heißt, da müssen die wichtigen Informationen auch irgendwo untergebracht sein. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, Emotionen. Denn, naja, was ist denn genau das Wichtige bei Bildern und Texten? Wie holen wir denn mögliche Kunden emotional überhaupt ab, um dann auch wirklich die Conversion zu verbessern?
Genau. Ja, also vorhin haben wir jetzt viele dieser wissenschaftlichen Faktoren angesprochen. Ja, was haben wir für Biases, die wir nutzen können? Was können wir da auslösen? Und natürlich ist die Emotion, die ich mit einem Produkt, mit einer Marke in Verbindung bringe, auch ein Conversion-Treiber. Ja, Conversion-Treiber. Ja, so, und von daher extrem wichtig, irgendwo Bilder einzubringen, die das vielleicht kombinieren. Das, was wir vorher gesagt haben, was wir vorher angesprochen haben, mit Menschen. Ja, und da, wir haben jetzt oft AI angesprochen, natürlich ist AI auch dazu in der Lage, mittlerweile Bilder von Menschen zu kreieren. Aber da sind wir persönlich noch vorsichtig, ja, weil es schon aktuell noch sehr gut erkennbar ist, dass es halt eben keine realen Personen, sondern halt eben AI-generierte Personen sind. Das kann funktionieren in manchen Fällen, aber es kann auch so ein bisschen den gegenteiligen Effekt haben. Ja, also von daher, wenn ihr wirkliche Bilder habt, UGC-Content, ja, von Kunden, die irgendwie euer Produkt anwenden, dann kann das auch oder führt das definitiv dazu, dass einfach nochmal ein anderer Social Proof da ist und die Conversion Rate besser wird, einfach durch diese soziale Kognition auch wieder. Ja, und generell haben wir dadurch einfach, also Bilder mit Menschen führen einfach in der Bildgalerie, in der Bildstrecke zu mehr Aufmerksamkeit. Ja, das ist das, was so ein bisschen heraussticht. Ja, und ja, einfach Emotionen vermittelt im Vergleich zu den Bildern, die jetzt nur das Produkt und die Eigenschaften allein zeigen. Also wie gesagt, schauen, wie man es kombinieren kann. Bestenfalls mit realen Bildern, realen Menschen. AI kann funktionieren, ja, aber da ist unserer Meinung nach Vorsicht geboten. Muss man aufpassen, inwiefern man das einsetzt, auch in welchem Winkel. Ja, wenn man jetzt eine Person beispielsweise von hinten irgendwo zeigt, die ein Produkt bedient, ist es nicht so, nimmt es jetzt nicht so Einfluss wie jetzt, wenn wirklich ein Gesicht zu sehen ist, ja. Aber Genau. Emotionen an sich, ganz wesentlicher Faktor und sollten irgendwo auch in den Themen, die wir jetzt noch kurz beleuchten wollen, also A-Plus-Content und Brand-Story, Anwendung finden.
Ja, ja, genau. Also da ist das nächste Thema Content. Am Ende des Tages hast du gerade schon über verschiedene Arten von Content gesprochen. UGC, natürlich echte Menschen, sehr, sehr realitätsnah. Ja, also die Menschen werden abgeholt, wie jemand das auch testet. Und man sieht, das ist kein gestelltes Werbevideo. Mit KI, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch vorsichtig sein. Kann an vielen Stellen funktionieren, man muss aber kritisch sein. Man muss sich solche Bilder sehr, sehr genau anschauen. Sonst hat man vielleicht auf einmal die dritte Hand der Person übersehen oder den siebten Finger oder ähnliches. Und das wirkt dann natürlich nicht sonderlich überzeugend. Und genau, deshalb am Ende des Tages Content. A-Plus-Content, die Brand-Story insgesamt, inklusive natürlich auch irgendwo A-Plus und Premium-Video. Also was kann man da genau machen? Wie siehst du da die wichtigsten Bausteine?
Genau, also grundsätzlich, wie bei der Bildstrecke auch, ja, die Aspekte sind die gleichen, beziehungsweise kommt es sehr darauf an, wie die Produktdetailseite aufgebaut ist. Ja, also ganz wichtig ist, dass ihr euch erstmal einen Überblick verschafft über eure Produktkategorie, ja, einfach mal in die mobile Version geht und schaut, wenn ich jetzt runterscrolle, wo wird die Brand Story platziert? Wo wird der A-Plus-Content platziert? Ich meine, Amazon testet es, es kann diese Woche so sein, nächste Woche wieder so. Ja, aber da einfach mal zu schauen, wo steht ihr da, beziehungsweise was wird wo angezeigt? So, weil auf Basis dessen ist es, ja, abhängig davon ist, wie ihr den A-Plus-Content aufbauen solltet. Wenn ihr jetzt nämlich, wenn ihr runterscrollt, den A-Plus-Content seht, bevor die Bildstrecke nochmal kommt, ja, dann ist es viel, viel wichtiger, in dem A-Plus-Content auch nochmal auf Produktfeatures einzugehen. Wenn ihr aber runterscrollt und direkt nochmal die Bildstrecke seht, ja, Amazon hat das ganz bewusst so eingebaut, weil es gibt immer die Scroller und die Swiper. Ja, manche User, die fangen sofort an zu swipen, schauen sich die Bildgalerie an, manche fangen aber auch sofort an zu scrollen. Ja, und wenn sie die wesentlichen Produkteigenschaften, indem sie sofort scrollen, nicht sehen und ihr dann auf die und sie dann auf die Brand Story oder den A-Plus-Content stoßen, wo jetzt dann wirklich mehr über die Marke berichtet wird, ja, dann fehlen wesentliche Produktinformationen, ja, und man erfährt mehr über die Marke, wo man eigentlich erstmal nur von dem Produkt wissen möchte. Ja, also davon würde ich es abhängig machen, ja, von dem Aufbau, ob ich vom A-Plus-Content stärker auf das Produkt setzen würde oder ob ich schon auch den Shift irgendwo zur Marke, zum Cross- und Upselling ziehen würde. Ja, aber auch da gilt es wieder zu testen. Ja, ganz, ganz wichtig, auch da A-Plus-Content gegeneinander laufen zu lassen, einfach zu testen, was funktioniert für mein Produkt besser. Aber wie gesagt, die Aspekte sind die gleichen, die wir vorhin bei der Bildstrecke besprochen haben, wenn ich jetzt stärker den Fokus auf das Produkt legen sollte. Ansonsten natürlich FAQ-Sections, die uns mittlerweile zur Verfügung stehen, in dem Premium A-Plus-Content sollte man auf jeden Fall bedienen, auch da Review-Mining zu betreiben, zu schauen, was sind jetzt die zentralen Fragen, die meine Kunden beschäftigen, die da sofort zu beantworten. Eine Vergleichstabelle, die kann so genial eingesetzt werden, um einfach auch die Produkteigenschaften nochmal zu kommunizieren. Ja, die macht auch in der mobilen Version sehr, also wirklich was her, weil sie einfach gut lesbar ist und dann auch den direkten Vergleich unter Varianten oder mit anderen Produkten deiner Marke zu ermöglichen, um halt im besten Fall entweder Cross-Sell, Upsell, ja, oder halt einfach die Entscheidungsfindung herbeizuführen. Ja, also extrem viele, viele Möglichkeiten, auch diese psychologischen Aspekte beachten und genau, stark davon abhängig machen, wie die Detailseite aufgebaut ist. Brand Story vielleicht noch ergänzend dazu. Mittlerweile kann man Videos einbauen. Ja, da hat Amazon einiges verändert. Mittlerweile kann man das Ganze auch für mobil optimieren. Früher musste man immer so ein Background-Image einsetzen, was sowohl am Desktop als auch in der mobilen Version angezeigt wurde. Das war immer sehr suboptimal, weil auf dem Desktop konnte man links, also das Teil von der linken Seite des Bildes konnte man dann da noch sehen, bevor halt eben diese einzelnen Module draufgesetzt wurden. Auf der mobilen Version war das nicht so, das heißt, es wurde immer abgeschnitten. Aber das kann man jetzt individuell gestalten, ja, und ja, wirklich auch in der mobilen Ansicht sehr, sehr schön darstellen. Ja, da findet ihr auch viele, viele hilfreiche, ja, Beispiele von anderen Brands, die das aktuell schon sehr gut umsetzen. Und was hier auch interessant ist, einfach mal zu überlegen, muss ich jetzt wirklich eine Brandstory für meinen ganzen Markenkatalog erstellen oder erstelle ich vielleicht einzelne Brandstories für meine einzelnen Parent Agents oder meine einzelnen Listings. Ja, genau, einfach um das auch noch ein bisschen stärker herunterzubrechen auf mein Produkt und nicht nur auf die ganze Marke. Ja, genau, das dazu. Ich denke, aber die meisten Themen haben wir vorhin schon abgehakt.
Genau, also wir haben jetzt hier über vieles gesprochen, viele Themen auch auf der Produktseite schon gehabt. Du hast aber gerade noch eine spannende Sache angesprochen und das sind die Varianten. Also man hat ja vielleicht auch von einem Produkt mehrere Varianten und die können unterschiedliche Dinge und vielleicht, wie du eben schon gesagt hast, wird ein Produkt gefunden, aber das kann nicht genau das, was der Kunde sucht, aber dann Variante B kann genau das Problem lösen. Das heißt auch hier wieder ein wichtiger Punkt. Und naja, welche Bedeutung hat denn aus deiner Sicht die Variantenlogik für Conversion beziehungsweise auch Upsell? Und vor allen Dingen, wie denkst du auch über Swatch-Images?
Genau. Ja, also Varianten ganz essentiell. Ganz entscheidend über den AOV, den du erzielst. Ja, und gar nicht unbedingt, was du gerade angesprochen hast, verschiedene Use Cases. Oft geht es darum, verschiedene Größen, verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Zusammensetzungen in Form von Bundles oder halt irgendwie, ja doch Bundles, entweder Zweier-Sets von Produkt A oder eine Kombination aus Produkt A und B. Ja, also da kann man extrem viel dazu beitragen, um halt eben den Average Order Value hochzuführen, indem ein Kunde einfach über Einstiegsprodukt A auf das Listing kommt, dann aber sieht, ey, wenn ich jetzt zwei kaufe, dann spare ich ja direkt irgendwie nochmal 10%, ja, und kaufe dann sofort die Variante B, ja, wo halt eben zweimal das Produkt angeboten wird als Doppelpack. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und generell Swatch-Images, ja, die müssen ja nicht die Hero-Images sein. Also das Hauptbild vom Produkt muss nicht gleich Swatch-Image sein. Die könnt ihr separat hochladen. Ja, und das müssen auch nicht immer unbedingt nur die Farben sein, die ihr dort anzeigt, sondern generell, da habt ihr die Möglichkeit, bei diesen Swatch-Images auch ein bisschen kreativer zu werden. Ja, also Text ist von Amazon nicht mehr so gerne gesehen. Wir machen gerade die Erfahrung, dass wir, wenn wir Swatch-Images hochladen, zum Beispiel ja, mit Text drauf, wo dann eben die Farbe, die Geschmacksrichtung, was auch immer nochmal auch in Schriftform kommuniziert wird, dass Amazon das ablehnt, ja, aber andere Perspektiven auf mein Produkt, ja, die jetzt irgendwie gerade in der mobilen Version einfach das Ganze für den Kunden nochmal einfacher machen, sich dann zu entscheiden für die jeweilige Variante, ja, aber die sich vielleicht nicht ideal als Hauptbild eignen, ja, das macht Sinn, das mal zu testen. Ja, also da wirklich andere Bilder zu verwenden als die in der Galerie. Ja, das könnt ihr teilweise direkt im Backend machen, indem ihr jetzt über Bilder verwalten auf SKU-Ebene geht oder ihr macht es über den Bildermanager oder den globalen Bildupload, dass ihr einfach das Bild in der entsprechenden Benennung dort hochladet, ja, und dann das Ganze angezeigt wird, sofern ihr den Variantenpfad Farbe oder Stil verwendet. Ja, für die anderen Variantenpfade steht das gar nicht zur Verfügung. Ja, und da kommen wir zu einem zweiten Aspekt, und zwar Variantenstruktur, Variantenpfade. Und da machen wir auch die beste Erfahrung, es so einfach wie nur möglich zu halten. Du kannst im Seller Central immer bis zu zwei Variantenpfade auswählen. Das heißt zum Beispiel Color Size, ja, also Farbe und Größe. Ja. Aber wir sehen, dass es in der Regel besser funktioniert, beziehungsweise einfach auf Kundenseite zu weniger Verwirrung führt und auch in der mobilen Version, aber auch in der Desktop-Version zu einer ja, klareren Anzeige, indem wir zum Beispiel nur auf Farbe gehen. Ja, und dann lieber Bundles in der Farbbezeichnung unterbringen. Also zum Beispiel Rot-Zweier-Set. ja, also die Farbe als Rot-Zweier-Set zu titulieren, als dass wir jetzt auf Color und Size gehen und sagen, Color ist rot und Größe ist Zweier-Set. Ja, das ist was wir sehen, wo wir auf jeden Fall immer einen Conversion Rate Uplift hinbekommen und auch einfach höheren AOV generieren. Ja, aber das Problem hierbei ist, alle Aspekte, die wir vorher besprochen haben, können wir testen. Ja, da können wir AB-Tests machen. Hierbei können wir das auch machen, aber halt nicht mit einem offiziellen Experiment von Amazon, sondern hier müssen wir wirklich selber in die Auswertung gehen. Ja, und das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Generell nochmal Thema Experimente verwalten. Ja, also das AB-Testing-Tool von Amazon, weil alle Dinge, die wir vorher besprochen haben, können wir wirklich nur für uns evaluieren, ob sie funktionieren, indem wir sie testen. Und das geht darüber am einfachsten. So, da gibt es so ein paar Besonderheiten. Und zwar könnt ihr Hero Images, Titelbilder, Produkttitel, ja, Brand Stories, die könnt ihr beliebig testen. Das Problem ist, dass wir Bildstrecken, also ganze Bildstrecken, nur testen können, wenn wir weniger als 4 oder maximal 4 Produktvarianten haben. Das heißt, wenn ihr Variantenstrukturen mit mehr als 4 Varianten habt, könnt ihr das nicht mehr machen. Ja, das müsst ihr immer bedenken, auch bei eurer Variantendarstellung. Genau, dann könnt ihr die AB-Tests machen. Ja, deswegen, klare Empfehlung. Ja, wir haben über Roadmap gesprochen. Wenn ihr diese Roadmap erstellt habt mit den Dingen, die ihr testen wollt, dann ist jetzt dann der finale Step, das Ganze dann umzusetzen über das Experimente-Verwalten-Tool von Amazon. Und ich würde euch da empfehlen, immer logischerweise nur einen Test pro Artikel laufen zu haben. Geht eh nicht anders. Ihr könnt immer nur einen Test pro Asin machen. Es geht schon anders. Es gibt einen Auswahlpunkt, der heißt mehrere Varianten, ist es, glaube ich, tituliert. Da könnt ihr gleichzeitig Titelbilder, also Titel, Hauptbild und Brand Story oder A-Plus-Content testen. Das wollt ihr aber nicht. Ja, also testet immer nur für eine Asin einen Aspekt zur gleichen Zeit. Ja, genau, weil sonst habt ihr irgendwelche Verzerrungen drin, die euch nicht weiterbringen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dennoch habt, das ist auch meine klare Empfehlung, habt, solange ihr den Zielkorridor nicht erreicht habt, immer ein AB-Test für eine Asin am Laufen. Ja.
Ja, also ganz klar, wir haben hier jetzt heute viele Themen angerissen. Wir haben versucht darzustellen, was ist wichtig für die Optimierung eurer Conversion. Am Ende des Tages ist Testen natürlich das A und O, damit man weiß, was funktioniert am besten. Aber vor allen Dingen auch ein bisschen eine Struktur reinzubringen in die Texte, in die Bilder, Emotionen reinzubringen, die wichtigsten Features darzustellen und die Menschen auch einfach an den richtigen Punkten abzuholen, mit Varianten zu spielen zum Beispiel und da einfach einen Gesamtüberblick zu haben. Also man kann nicht sagen, das ist die beste Stellschraube oder das, denn das kommt natürlich auch immer auf euer Produkt drauf an, wie alles schon dargestellt ist und an welchem Punkt ihr gerade seid. Und ihr habt hier jetzt einen schönen Überblick bekommen. Wenn ihr natürlich weitere detaillierte Fragen haben solltet, ihr könnt immer auf uns zukommen. Ihr könnt immer, vor allem mit Jonas oder auch Santos von Dive, mit den Experten, alle Detailfragen klären. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiter folgt, wenn ihr informiert bleiben wollt über weitere Themen. Wir werden hier nach und nach verschiedenste Themen beleuchten und genauso wie heute ins Detail gehen. Und dann könnt ihr stetig dazulernen, euch informieren und seid dann immer auf dem neuesten Stand.
Ganz genau. Super, Thorsten, dann vielen Dank, ja, dass du hier die Interviewer-Rolle übernommen hast. Und ich freue mich auf die weiteren Episoden mit dir und mir und natürlich auch mit dir und dem Santos dann in der Zukunft.
Ja, genau. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich lerne ja selbst auch immer wieder das eine oder andere dazu. Und dementsprechend freue ich mich genauso wie die Zuhörer natürlich mehr von dir, Santos, und mir als Interviewer zu hören.
Super. Ciao, ciao.
Los, so. Ciao.
Ganz genau. Ciao, ciao.